Meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid, oder zumindest die meisten, ausgeschlafen, aufnahmefähig für das Wort Gottes, für den Römerbrief. Römerbrief, Folge 12 sind wir jetzt. Folge 12 mit der Überschrift Das Gericht Gottes und dem Untertitel Verhärtung trotz aller Gnade. Verhärtung trotz aller Gnade. Aktuell befinden wir uns in der ersten Säule, so habe ich es mal genannt, in der ersten Säule des Römerbriefes. Ich habe euch sogar eine Folie hier. Genau. Könnt ihr vielleicht sehen, die erste Säule, so baut Paulus das Evangelium auf und wir sehen, in den ersten drei Kapiteln geht es um die Verlorenheit des Menschen. So habe ich es mal betitelt. Ja, manche sagen, es ist die Verdorbenheit des Menschen. Es ist das Gericht Gottes, ja, weil der Mensch eben Sünder ist, zieht er sich das Gericht Gottes auf sich. Er zieht den Zorn auf sich. Und diese Lage sieht aus menschlicher Sicht ziemlich hoffnungslos aus. Sieht ziemlich düster aus. Diese ganze Botschaft hier in den ersten drei Kapiteln ist ziemlich düster. Aber je mehr wir diese schlechte Nachricht verstehen, je mehr wir diese schlechte Nachricht verinnerlichen, dass wir eben alle aus diesen ersten drei Kapiteln kommen, desto mehr schätzen wir die gute Nachricht, desto mehr ja, halten wir dieses Evangelium hoch. Wir werden uns heute den Text anschauen aus Römer Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Den 6 nehme ich auch noch dazu. Aber ich lese ab Vers 1, damit wir in dem gesamten Kontext bleiben. Genau. Römer Kapitel 2 ab Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes nach der Wahrheit ist über die, die so etwas tun. Denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und verübst dasselbe, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf, am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen daran erinnern. Wir haben das letzte Mal eine bestimmte Kategorie von Mensch angesprochen, die wir alle gut kennen. Und zwar ist es der Selbstgerechte. Es ist derjenige, der mit dem einen Finger auf den zeigt, auf den zeigt, auf den zeigt und sagt, ich bin was Besseres und gar nicht dabei merkt, dass drei Finger auf ihn zeigen. Er hebt sich ab von der Masse. Er sagt, ich bin nicht so schlimm wie die aus Römer Kapitel 1, wie diese Heiden. Ich bin besser, ich bin moralischer, ich bin religiöser. Ja? Hier geht es um den Selbstgerechten, den wir zum Beispiel auch in Lukas 18 finden, ja, wo es um diesen selbstgerechten Pharisäer geht. Der sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Nun, diese Kategorie von Mensch, die gibt es nicht nur bei den Juden, wobei viele hier davon ausgehen, dass Paulus hier schon ab Kapitel 2 direkt seine Landsmänner anspricht, die Juden. Aber ich denke, solche Selbstgerechten gibt es auch bei den Heiden. Und einst gehörten wir alle dazu, nicht wahr? Einst gehörten wir alle in diese Kategorie. Vielleicht haben wir es nie laut herausposaunt, aber gedanklich haben wir uns von den anderen abgehoben, haben die anderen verachtet, indem wir gesagt haben, ich bin ein guter Mensch, ich bin schon besser als mein Nebensitzer, besser als mein Nachbar, besser als mein Arbeitskollege, ich bin moralischer. Und auch jetzt sogar als wiedergeborene Christen haben wir damit zu kämpfen. Ja? Auch jetzt stehen wir in diesem Kampf, demütig zu bleiben, sich nicht abzuheben, sich nicht für etwas Besseres zu halten, ja, selbstgerecht zu werden. Ich persönlich glaube daran, dass wenn du und wenn ich die Gnade Gottes, die an dir gewirkt hat, die dich komplett verändert hat, die dich gerettet hat. Ich glaube, wenn wir diese Gnade Gottes tiefer und tiefer verstehen, dass es die Selbstgerechtigkeit aus uns heraus hinaustreibt, wegtreibt. Ja, zu erkennen, dass wir zu unserer Errettung nichts beitragen konnten, dass wir absolut umsonst gerecht gesprochen wurden, dass Gott uns gnädig war, obwohl wir nicht besser waren als die Menschen hier in Römer 1 oder andere. Das lässt einen schon demütig werden gegenüber Gott und gegenüber deinem Nächsten. Ihr kennt diese bekannten Verse, ich liebe sie. Die muss man gleich auswendig lernen, schreibt es euch gleich auf, Epheser 8 und 9 auswendig lernen, denn aus Gnade seid ihr errettet, ja? Durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Warum sind wir errettet? Aus purer Gnade. Nun, Paulus, er will diesem selbstgerechten Menschen klar machen, dass er eben nicht besser ist als diese unmoralischen Heiden in Kapitel 1. Er will ihm klar machen, dass er in Wirklichkeit sogar dasselbe tut. Er tut dasselbe. Vielleicht in einem anderen Ausmaß. Vielleicht, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, im Geheimen, wo es keiner erfährt, in irgendeiner dunklen Ecke. Vielleicht auch nur gedanklich. Trotzdem macht es ihn vor Gott schuldig. Denn spätestens am Tag des Zorns, so heißt es hier, also am Tag des Gerichts, worauf wir später eingehen werden, wird alles aufgedeckt. Alles. Jede Kleinigkeit, jedes kleinste Detail, jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat. In Kapitel 2, Vers 16 hier heißt es, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Das ist harter Tobak, das Verborgene. Ich meine, vieles können wir ja verbergen, schön unter den Teppich kehren, nicht wahr? Aber wenn wir vor Gott stehen, da gibt's nichts. Da kommt dieser ganze Film, diese ganze Präsentation über unser ganzes Leben, da wird nichts ausgelassen. Und somit gib dich nicht dieser Selbsttäuschung hin. wieg dich nicht in falscher Sicherheit. Oder wie Paulus in hier Vers 3 sagt, denke nicht, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst mit deiner Selbstgerechtigkeit. Und dann sagt er, und darauf wollen wir heute unseren Fokus legen, die Verse 4 bis 5 können wir sagen. Dann sagt er, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Geschwister, ein unglaubliches, kostbares Gut, das wir Menschen haben, ist was? Ist es Gold? Sind es irgendwelche Kostbarkeiten? Ja, auch. Aber was ganz besonders ist, das ist Zeit. Zeit. Ein unglaublich kostbares Gut ist die Zeit. Die Zeit, die ein Mensch von Gott bekommt, ist ein Ausdruck seiner Gnade. Aber jeder bekommt ein unterschiedliches Maß, nicht wahr? Der eine bekommt 80 Jahre, der andere wiederum nur 20 Jahre. Keiner kann seine Lebenszeit wirklich bestimmen. Nur Gott kennt das Ende. Aber Frage, was mache ich in dieser von Gott gegebenen Zeit? Was mache ich in dieser Zeit? Anstatt dass der Mensch in dieser Zeit Gottes Güte, Geduld und Langmut erkennen soll, verachtet er diesen Reichtum. Und somit verachtet er auch Gott selbst. Wisst ihr, dieses Wort verachten? Kataphroneo im Griechischen, es bedeutet etwas geringschätzen, über etwas oder wenig über jemanden oder über etwas halten. Ja, also man sieht diese Güte, man sieht diese Geduld und die Langmut Gottes, aber man achtet sie für gering, man achtet sie für selbstverständlich, man schätzt sie nicht hoch. Aufgrund unserer Sünde sollte ja Gott den Menschen schlagartig auf der Stelle vom Erdboden, das sind harte Worte, wegraffen. Und Gott wäre dabei gar nicht ungerecht. Sofort. Aber Gott ist nicht so, sondern er ist von seinem Wesen her, wie lesen wir es hier, gütig. Er ist gütig. Gütig, Christotes, könnte man auch mit Freundlichkeit übersetzen. Gott ist freundlich, Gott ist milde. Gott ist dem Menschen gut und freundlich gesinnt. Er zürnt zwar, ja, Gott zürnt über den Menschen und über sein sündiges Tun, und doch zögert er seinen Zorn oft hinaus. Er schlägt nicht sofort mit dem Hammer ein. Er lässt seinen Zorn nicht sofort einbrechen, weil Gott es gut mit uns meint. Seht die Freundlichkeit des Herrn. Er hat doch kein Wohlgefallen daran, dass der Mensch in seinen Sünden verloren geht. Jeden Tag darf der Mensch diese Freundlichkeit, diese Güte Gottes erleben. Nicht wahr? Indem Gott ihm mit Gutem begegnet. Er schenkt ihm, wir haben es gerade schon genannt, Zeit. Er schenkt ihm Luft zum Atmen, Essen, Trinken. Hast du heute gefrühstückt? Ja, ein Ausdruck der Güte Gottes. Freude. Was sagt Jesus in der Bergpredigt? Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist Güte Gottes. Psalm 145, 8 und 9 heißt es, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Der Herr ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Rauscht es, wenn ich rede? Hört sich so komisch an, nein? Ich höre mich irgendwie fast zweimal. Als Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise waren in Lystra, da wollten die Menschen, die haben sie ja zu Götter gemacht. Der eine war Zeus, der andere war Hermes. Und sie wollten ihnen Opfer bringen. Und die Apostel, also Barnabas und Paulus, sie wollen sie ja daran hindern und sagen, hört auf, lasst das, wir sind doch wie ihr, wir sind auch Menschen. Und dann guckt mal, was er sagt in Apostelgeschichte 14, 15 bis 17. Männer, warum tut ihr dieses? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen auf ihren eigenen Wegen gehen ließ, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Das ist Güte Gottes. Gott ist gut. Aber es heißt auch hier in unserem Vers, dass Gott auch geduldig und langmütig ist. Dieses Wort Geduld, es betont sehr den Aufschub seines Gerichts. Gott bricht nicht sofort mit dem Hammer ein, mit seinem Zorn ein, ja, sondern er verzögert das Gericht. Er zieht es hinaus. Aber wir wissen, aufgeschobenes Gericht ist nicht aufgehobenes Gericht. Das Gericht kommt trotzdem. Aber Gott zieht es hinaus, denn er ist geduldig. Und er ist langmütig, so heißt es hier. Und diese Langmut, die betont vor allem Gottes persönliche Zurückhaltung. Er hält sich zurück, er erträgt. Er erträgt diese ganze Sünde, die die Menschheit tut. Und auch wenn er so diese Macht hat und diese Gelegenheit hat, sich zu rächen oder so sofort zu strafen, hält er sich bewusst zurück. Gott ist langmütig. Er hat, wir würden vielleicht heute sagen, einen langen Atem. Ja? Langer Atem. Boah, schon so viel ertragen, aber ich bleib noch langmütig. Ich bin langsam zum Zorn. Ja, so stellt sich ja Gott sehr oft vor, auch im Alten Testament. Und da habe ich mir überlegt, wie wird das deutlich? Wie werden diese Wesenszüge Gottes deutlich? Und mir sind ein paar Stellen eingefallen. Ich wollte mit euch kurz mit euch darüber nachdenken. Mir kam die Sinnflut in den Sinn. Diese globale Sinnflut zur Zeit Noahs. Was hat Gott gemacht? Hat er sie alle weggerafft? Ja, alle. Außer Noah und seine Familie, gell? Und warum? Nun, wir wissen, der Mensch war böse. Es heißt in 1. Mose 6, und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Und Gott sprach zu Noah, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie. Und sieh, ich will sie verderben mit der Erde. Hat er sie sofort vertilgt? Nein. Nein. Könnte er es? Ja. Mit Sicherheit. Und er hätte keinem Unrecht getan. Stattdessen lesen wir, dass Noah die Arche viele Jahrzehnte baute. Ja, es gibt unterschiedliche Meinungen der Theologen. Manche gehen von etwa 100 Jahren aus, dass die Arche 100 Jahre gebaut wurde. Ist eine gute Zeit. Selbst wenn es nur 50 wären. Und in dieser Zeit predigte Noah den Menschen als Prediger der Gerechtigkeit. Ich meine ganz ehrlich, allein der Bau der Arche ist doch schon eine Predigt, oder? Noah baut die Arche und die Arche verkündigt was. Ja, was? Ja, Gericht. Kommt. kommt in die Arche, bevor das Gericht einbricht. Und die Leute werden damit konfrontiert. Und was machen sie? Sie ignorieren es. Sie machen sich wahrscheinlich lustig über Noah. Sie spotten und nehmen diese Warnungen nicht ernst. Bis irgendwann diese Geduld und Langmut Gottes zu Ende war und Gott die Türe der Arche schließt. Die Arche war fertig gebaut, Gott schließt. Und dann kam Gericht. Irgendwann fließt das Fass über. Ich musste auch an Sodom und Gomorra denken. Die Städte wurden auch nicht sofort durch diesen Feuer-Schwefelregen vernichtet. Wir lesen darüber zum Beispiel in 2. Petrus 2,8, dass Lot dort lebte und seine Seele Tag für Tag in dieser andauernden Unmoral quälte, bis der Herr beschloss, jetzt ist genug. Es reicht. Und sogar später, ihr wisst noch, lässt Gott mit sich verhandeln, mit Abraham, über diese Vernichtung der Stadt. Welch Geduld, welch Langmut Gottes. Sofort könnte er die Stadt im Erdboden gleich machen. Nein, nein. Viele Jahre hat er es ertragen. Und dann versucht Abraham noch, was rauszuholen. Aber irgendwann ist Schluss. Und ich finde, ein Paradebeispiel, das beste Beispiel ist selber das Volk Israel. Nicht wahr? Hat Israel nicht besonders den Reichtum der Güte Gottes, seiner Geduld und Langmut kennengelernt? Zuallererst hat was Gott sie aus allen Völkern erwählt. Warum? Weil sie besser waren, religiöser, moralischer? Nein, nein. Wir wissen, er sagt in 5. Mose 5, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Nicht, weil sie groß waren, hat er sie erwählt, ja. Weil sie gerade gering waren, aus Liebe, aus seinem Schwur. Und er hat sie erwählt, er hat sich ihnen offenbart, ja. Dani predigt ja darüber in 2. Mose, er hat ihnen das Gesetz gegeben, er hat ihnen die Stiftshütte gegeben und er will mitten unter ihnen, mittendrin leben, mit dem Volk, Gemeinschaft haben. Das ist gut, das ist Güte. Haben Sie nicht auch diesen besonderen Reichtum seiner Geduld und Langmut erfahren? Schaut mal, nachdem Gott Sie mit mächtiger Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, was macht dann das Volk Israel kurz darauf? Was wissen wir? Das ist ganz bekannt in Geschichten. Sie fangen an zu murren. Unzufriedenheit, murren. Am Schilfmeer sagen sie, gab es keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? In Mara murrte das Volk und sagte, was sollen wir trinken? In der Wüste Sin murrte Israel gegen Mose und Aaron und somit auch gegen den Herrn. In Rephidim sagen sie zu Mose, warum führst du uns aus Ägypten herauf, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Und gegen all das Murren, gegen all diese Anklagen, bleibt Gott dennoch geduldig und langmütig. Schließlich am Berg Sinai, da bauen sie sich ja das goldene Kalb und beten es an. Und ab da lesen wir, dass Gott zu Mose sagt, ich habe dieses Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber, Mose, ja, will ich zu einem großen Volk machen. Man merkt, irgendwann hat diese Geduld, diese Güte, diese Langmut Grenzen. irgendwann ist genug. Es geht nicht unendlich. Und selbst hier, als Gott sagt, lass sie mich vernichten, tritt Mose ein. Der Psalmist sagt, Mose tritt in den Riss. Hat mich so an Jesus erinnert. Mose tritt ein, redet Gott zu und Gott lässt das Volk leben und führt sie weiterhin in seiner Gnade. So viel Geduld. Und ganz ehrlich, wenn wir uns diese ganze Geschichte Israels anschauen, von Anfang bis zum Ende, dann sehen wir, wie oft Gott Propheten zu ihnen geschickt hat, nicht wahr? War es ein Prophet? Es war nicht ein Prophet, gell? Viele, viele Propheten. Guckt mal, Jeremia 7. Das wurde ja gestern in der Gemeindebibelstunde durchgenommen. Jeremia 7, 25 bis 26, da heißt es, von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag, habe ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt. Täglich früh mich aufmachend und sendend. Aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt. Und sie haben ihren Nacken verhärtet, haben es schlimmer gemacht als ihre Väter. Und am Ende waren es nicht nur die Propheten, sondern wer? Der eigene Sohn. Gott, der Vater, sandte seinen Sohn und auf ihn haben sie auch nicht gehört und ihn umgebracht. Also dann frage ich, wie viel Güte, wie viel Geduld, wie viel Langmut muss Gott noch haben? Am Beispiel Israel, finde ich, wird das sehr gut repräsentiert. Empörend können wir jetzt sagen, ja, auf die Barrikade. Aber was ist mit diesen sofortigen Gerichten, wo Gott sofort den Hammer rausholt? Was ist damit, dass Gott augenblicklich zugeschlagen hat, ohne Geduld und ohne Langmut und ohne Güte? Was ist mit diesen Beispielen? Was ist mit Usa, der die Bundeslade halten wollte, als die Rinder ausgeglitten sind und Gott ihn sofort auf der Stelle umbrachte? 2. Samuel 6. Was ist mit den Kindern, die sich über Elisa lustig gemacht hatten, den Propheten, zwei Bärinnen aus dem Wald kommen und sie wegraffen? Was ist mit Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte, die vor Petrus sofort tot umfallen, als sie gelogen haben? Was ist mit den Galiläern, die im Tempel niedergemetzelt wurden und sich, so heißt es, ihr Blut mit dem Blut der Tempelopfer vermischt hatte? Oder den 18 Mann, auf die dieser Turm von Siloa direkt gefallen ist. Keine Vorwarnung, sofort weg. Einer sagt, ich gehe einfach mal auf den Basar, auf den Markt, auf einmal fällt der Turm weg. Rausgerissen aus dem Leben. Was ist damit? Was ist das? Und da regt sich manchmal uns der Gedanke, gell? Herr, wie kannst du so sein? Du bist so ungeduldig. Du bist so ungerecht. Aber wisst ihr, was diese Beispiele sind? Das, was ich gerade gelesen habe, das ist Gerechtigkeit. Jetzt kommen harte Worte. So sollte Gott mit jedem von uns umgehen. Sofort. Es verursacht manchmal Verdauungsprobleme, wenn ich sowas höre. Aber das ist Gerechtigkeit. Das ist nicht Unrecht. Stattdessen setzt du durch diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, immer wieder Warnsignale. Warnsignale und sagt damit, achtet meine Gnade nicht gering. Achtet meine Güte, Geduld und Langmut mit euch, mit mir, mit dir nicht gering. Dass ihr heute am Leben seid, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern nur mit Gnade, mit Güte, mit Geduld und Langmut. Ich denke, hätten wir solche Warnbeispiele nicht, würden wir wahrscheinlich umso mehr diese Güte, Geduld und Langmut Gottes für absolut selbstverständlich halten und sie noch mehr mit Füßen treten. Aber weil Gott immer wieder solche Warnungen setzt, und ich meine, die sehen wir auch in den Medien, wo plötzliche Sachen passieren, dann dient es uns als Warnung. Gott sagt, achtet meine Gnade nicht gering. Ich bin in so vielen Dingen so geduldig, aber hieran seht ihr, wenn meine Gerechtigkeit einbricht, dann ist vorbei. Wie ist es heute bei dir? Du sitzt hier und ich darf dir gratulieren. Du lebst noch. Du lebst noch. Schön. Das ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Das ist ein Ausdruck seiner Güte, Geduld und Langmut mit dir. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr darfst du oder durftest du aufstehen, frühstücken, essen, dich freuen. Sonntag für Sonntag kommst du hierher, hörst das Evangelium. Hast du Frieden mit Gott? Denn Gott schenkt dir jetzt in all seiner Güte und Geduld kostbare Zeit, dass du mit ihm Frieden schließt. Durch den Glauben an seinen Sohn. Deshalb geht die Warnung hinaus, zieh es nicht hinaus. Zieh es nicht hinaus. Achte diese Geduld und Güte nicht für selbstverständlich. Denn sie möchten dich zur Buße führen. So heißt es auch in diesem Text. Damit wir das Ganze nicht verlieren, in diesem Kontext geht es vor allem um den Selbstgerechten, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ja, der sieht, wie Gott die Heiden in Kapitel 1 dahin gibt. Er richtet sie, er zürnt über sie. Aber anstatt, dass der Selbstgerechte erkennt und sagt, oder erkennt, dass Gott ihn noch verschont und ihn bewahrt, indem er jeden Tag diese Güte, Langmut und Geduld erfahren darf, denkt der Selbstgerechte aber was? Er denkt weiterhin, ich bin was Besseres. Ich bin nicht so verdorben. Ich werde dem Gericht Gottes entgehen. Und das ist dieser Trugschluss, der sich vielleicht auch bei dir gedanklich eingenistet hat. Wenn Gott mich noch nicht gerichtet hat, sondern gut behandelt, mir geht's gut, dann wahrscheinlich, weil ich gut bin. Dann wahrscheinlich, weil ich gerecht bin. Anstatt zu erkennen, Gott gibt mir, obwohl ich genauso schlecht bin wie die Leute in Kapitel 1, noch Zeit zur Umkehr. Gott verschont mich noch, dass ich Zeit habe zur Umkehr. Und so lesen wir nochmal in Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Warum ist Gott dir gegenüber so freundlich und gütig? Warum gibt er dir noch Zeit? Warum erträgt er noch die Rebellion gegen sich? Warum? Antwort, das hat auch vorhin schon Tom in 2. Petrus vorgelesen, damit man umkehrt, damit du Buße tust. Hesekiel, was sagt Gott? Habe ich etwa Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehre und lebe. Das ist es. Umkehren, Buße tun, sich abwenden von seinen Sünden und sich Jesus Christus zuwenden, um für ihn zu leben. Das ist es. Der Mensch empört sich vielleicht und klagt Gott an, Herr, warum? Warum lässt du so viel Böses zu? Warum lässt du so viel Leid auch zu bei mir? Und mit dieser rebellischen Brille schauen wir oft auf Gott, ja? Aber statt die Faust zu ballen gegen Gott, sollten wir auf die Knie gehen und ihm danken, dass er uns noch am Leben lässt und auch trotz vieler Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, noch gütig und geduldig ist und Raum zur Buße gibt. Raum zur Buße gibt. Ja, überleg, wenn du dein Leben gelebt hast und gestorben bist, dann gibt es keine Geduld, keine Langmut mehr, keine Güte mehr. Die gibt's nicht mehr. Dann ist es vorbei. Viele Millionen, Milliarden Menschen haben schon auf dieser Erde gelebt und waren unter dieser Güte Gottes und unter dieser Geduld. Aber haben sie in dieser Zeit Buße getan? Hast du in dieser Zeit Buße getan? In dieser ganzen Zeit, ich weiß nicht, wie alt du bist, 10, 20, 50, 70. Kannst du von dir aus sagen, ja, ich habe wahrhaftig Buße getan, ich habe Frieden mit Gott. Mit Sicherheit sind Menschen auch im Sterbebett dahingegangen und haben an ihrer Selbstgerechtigkeit festgehalten. Hat gesagt, ich bin doch ein guter Mensch. Gott muss doch mit mir zufrieden sein. Und so sind sie in die Ewigkeit gegangen. Oh, wie schrecklich das ist. Welcher Trugschluss, nicht wahr? Ja, Gott kann doch nicht so streng sein. Der wird doch schon ein Auge zudrücken. Nein, er wird seinem Wesen widersprechen. Ich hoffe, du wirst nicht so gehen, sondern dich an Jesus Christus klammern. Gehen wir mal zum nächsten Vers, kommen wir gar nicht voran. Vers 5. Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Also wie ist der Mensch? Wie ist dieser, in dem Kontext dieser Selbstgerechte von Natur aus? Er ist starrsinnig, heißt es hier, und unbußfertig. Was sagt Gott zu Israel? Es ist ein halsstarriges Volk. Ja, dieses Wort Starrsinn, Sklerotes, wir kennen das aus diesem medizinischen Bereich, nicht wahr? Sklerose oder Arteriosklerose, das ist ja eine Verhärtung der Blutgefäße. Da sammelt sich dann in diesem Gefäß innen drin, sammeln sich Kalkablagerungen, irgendwelche Fette und Sonstiges. Und dann wird dieses Gefäß nicht mehr so elastisch, nicht mehr so biegsam, sondern es wird hart, härter. Das ist damit gemeint, diese Härte, Verhärtung. Wir könnten aber auch sagen Störrigkeit, Sturheit. Der Mensch ist hart und stur. Er ist unbußfertig, lesen wir hier. Das heißt, er ist nicht bereit, seinen Sinn zu ändern. Er will bei seiner alten, sündigen Gesinnung bleiben. Das gefällt ihm. Nicht eine neue Gesinnung für Gott zu leben. Will nicht umkehren. Was ist die Folge? Guck mal, was hier die Folge ist. Vers 5. Aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Er häuft sich Zorn auf. Bis zum Tag des großen Gerichts. Er sammelt. Er häuft sich das an. Kein Geld, kein Gold. Zorn. Zorn. Das hört sich aber nicht so schmackhaft an. Das, was wir alles haben an Besitztümern, Häuser, Autos, egal was, davon nehmen wir sowieso nichts mit. Ja? Was sagt Hiob? Nackt bin ich geboren, nackt gehe ich auch wieder. Ja? Aber hier in dem Text sehen wir doch, wir nehmen eine Sache mit. Eine Sache, ein prall gefüllter Sack. Voller Schuld, die ich mir über mein ganzes Leben lang angehäuft habe und damit einhergehend Gottes Zorn ist damit verknüpft. Bis am Tag des Gerichts alles auf mich eindringt, diese ganze volle Ladung, ja, dieses ganze Gewicht, dieser Riesenamboss. Aber Zorn für was? Warum häufe ich mir jeden Tag Zorn auf? Warum? Dafür, dass ich Gottes Güte, Geduld und Langmut geringschätzte. Dafür, dass ich mich als Selbstgerechter über andere abhebe und meine, ich bin religiöser, ich bin besser, ich bin moralischer. Dafür, dass ich in meiner Sünde verharre. Wie gut wenn du selbst von dir aus mit Gewissheit sagen kannst, meine angehäufte Schuld oder dieser angehäufte Zorn, wie es hier heißt, hat Jesus für mich am Kreuz getragen. Oh, was für ein Ballast geht da weg. So ein Riesenhaufen, den können wir gar nicht sehen. Das ist bei uns kein Haufen, das ist ein Berg. Jesus hat ihn getragen. So gut. Römer 5, 8 und 9. Ich lese diese Stelle gefühlt in jeder Predigt, aber die ist so, so schön. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Ich sage, diese ganzen Berge, die wir alle produziert haben, die lagen auf ihm drauf. Alles auf ihn gehäuft. Nicht mehr auf mich gehäuft, auf ihn gehäuft. Und dann kam dieser Zorn 2000 Jahre zurück auf Golgatha, ungebremst auf den Sohn. Gehörst du zu Jesus? Glaubst du an ihn? Oh, die Riesenlast ist weg. Die Bibel gibt uns die Gewissheit. In ihm kannst du ruhen. Er hat bezahlt. Interessant ist hier in diesem Vers 5, da wird von dem, wie heißt es da, von dem Tag des Zorns gesprochen und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Ja? Wir haben Kapitel 1 gesehen, es gibt so ein irdisches Gericht, ein vorübergehendes Gericht, aber es gibt auch dieses ewige Gericht. Und das ist das hier. Das ist der Tag des Zorns. Das ist dieses gerechte Gericht Gottes. In 2. Petrus, ja, heißt es der Tag des Gerichts oder der Tag des Herrn. Das haben wir schon oft gehört im Alten Testament auch immer. Tag des Herrn. Tag des Zorns hier. Johannes 6 spricht vom letzten Tag. Und wisst ihr was? Mit diesem Tag ist kein 24-Stunden-Tag gemeint, sondern ein Ereignis. Für die Gläubigen ein herrlicher Tag. Der Tag, wenn Christus Jesus wiederkommt und seine Gemeinde abholt. Für alle anderen ein schrecklicher Tag. Für alle, die keinen Frieden mit Gott haben, die nicht an den Sohn glauben. Ein Tag des Zorns, ein Tag, wo man dem Richter gegenübersteht. Wisst ihr, wer der Richter ist? Jesus selbst, denn der Vater hat ihm das Gericht übergeben. Guckt mal, ich will euch das kurz an einer Stelle zeigen. Schlagt mal kurz mit mir auf 2. Thessalonicher. 2. Thessalonicher, ich habe die Stelle jetzt nicht eingeblendet, aber ich lese mal vor. 2. Thessalonicher Kapitel 1, da wird von diesem Tag gesprochen, von diesem Tag des Zorns. Aber ich würde sagen, es ist nicht nur ein Tag des Zorns, sondern auch ein Tag der Freude. Warum? Es kommt darauf an, auf welcher Seite du stehst. Gehörst du zu den Gerechtfertigten, zu den Gläubigen oder gehörst du zu denen, die weiterhin noch in Rebellion sind, die sich als selbstgerecht sehen? Schaut mal her, hier wird beides vereint. Unglaublich der Text. Wunderschön, aber auch beunruhigend. Und wieder schön. Guckt mal her, Vers 3, 2. Thessalonicher 3. Wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken, wie es angemessen ist, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen zueinander überströmend ist. Schön, ja, wenn man sowas über eine Gemeinde sagen kann, über die Gläubigen. Glaube, Liebe, ja, alles überströmt, sodass wir selbst uns euer rühmen in den Versammlungen Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und den Drangsalen, die ihr duldet. Also die Gemeinde musste auch viel durchmachen, aber sie blieb beständig, sie blieb am Herrn dran und brachte Frucht. Und dann, guckt mal her, jetzt dieser Text, der haut richtig rein. Ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr für würdig erachtet werdet, des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet. Ja. Denen, die euch bedrängen, mit Drangsal zu vergelten. Also glaubt nicht, dass die, die euch verfolgen und euch bedrängen, dass die ungeschoren davonkommen. Und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns. Ja, wann? zu geben bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Die Strafe erleiden werden ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag, das ist der Tag hier, der Tag, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in all denen, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Für die einen, wir werden bewundern, wir werden vor Staunen nicht mehr rauskommen, die anderen werden in Schrecken vergehen, weil dieser Zorn, dieser Tag des Zorns, diese Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes über sie herabfällt. Also ich muss sagen, es ist ein Tag gemischter Gefühle. Ja? Einer so, der anderen so. Aber es ist ein harter Tag, ein hartes Ereignis. Für alle, die unter der Güte, Geduld und Langmut Gottes Buße getan haben, ist dieser Tag ein schöner Tag. Für alle anderen, die unter der Güte, Geduld und Langmut dem Evangelium nicht gehorcht haben, Zorn und Gericht. Es heißt hier noch ein gerechtes Gericht. Warum ist es ein gerechtes Gericht? Es ist deshalb gerecht, weil das Verhältnis zwischen angehäufter Schuld und angehäuftem Zorn stimmig ist. Dieses Verhältnis passt. Das heißt, da wird nichts übersehen, da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Alles Vergehen, alle Werke, alles, was du getan hast, bekommt sein absolut verhältnismäßig richtiges, gerechtes Urteil. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Genau richtig. Genau gerecht. Dann heißt es hier im letzten Vers, den will ich nur kurz anschneiden, gehe nicht darauf ein, das nächste Mal, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. William MacDonald hat einmal zu diesem Vers gesagt, jemand kann sich großer persönlicher Redlichkeit rühmen. Er kann sich auf seine Rasse oder seine nationale Herkunft verlassen. Er kann vielleicht anführen, dass es echte Männer Gottes unter seinen Vorfahren gibt. Doch er wird nach seinem eigenen Verhalten und nicht anhand dieser anderen Aspekte gerichtet werden. Seine Werke sind dann entscheidend. Wie gesagt, darauf werden wir dann das nächste Mal tiefer eingehen in diesem Vers. Aber lasst mich heute mit dem Vers aus Hebräer abschließen. Und ich denke, der passt sehr gut zu unserer heutigen Passage, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, heute, nicht morgen, gestern geht schon gar nicht mehr, heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute habt ihr die Stimme gehört, heute habt ihr das Wort Gottes gehört, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Lasst euch versöhnen. Amen.